Also, stell dir vor, du stehst in einem ganz normalen, vollen Klassenzimmer, ja? Statistisch gesehen trägt da jedes sechste Kind einen unsichtbaren, bleischweren Rucksack voller traumatischer Erlebnisse mit sich rum. Willkommen zu unserer heutigen Spurensuche.
Hallo zusammen.
Wir nehmen uns heute das erste Kapitel der sogenannten Tip-for-Kids-Richtlinien vor. Das steht für Trauma-Informed Practice. Und unser Ziel heute ist es, wirklich zu verstehen, was diese Kindheitstraumata ausmacht.
Genau, und dabei geht es um weit mehr als nur um so eine pädagogische Empfehlung. Wir schauen uns an, warum das eine regelrechte stille Epidemie ist und wieso der richtige Umgang damit gerade von einer, ich sag mal, gut gemeinten Idee zu einer knallharten rechtlichen Pflicht wird.
Ja, voll. Weil man stellt sich Trauma ja oft irgendwie als so ein tragisches Einzelschicksal vor. Aber wenn wir uns die Daten aus den USA zwischen 2011 und 2020 anschauen, also da zeichnet sich ein echt erschreckendes Bild. Fast 2/3 der Erwachsenen haben mindestens ein traumatisches Kindheitserlebnis erfahren. Die Wissenschaft nennt das ja ACEs, also Adverse Childhood Experiences.
Richtig, auf Deutsch übersetzt sind das widrige Kindheitserfahrungen. Und das Krasseste daran, einer von sechs berichtet sogar von 4 oder mehr solcher ACEs.
Wahnsinn.
Es gibt da auch ein schottisches Toolkit, das belegt das ebenfalls extrem drastisch. Da haben 30% der Befragten Substanzmissbrauch im eigenen Haushalt erlebt und 27% körperliche Gewalt.
Fast 1/3, unglaublich. Und das passiert ja oft einfach hinter verschlossenen Türen. Aber lass uns kurz bei diesem unsichtbaren Rucksack bleiben, weil ich das Bild so treffend finde. Je mehr Steine, also diese ACEs, da drin landen, desto schwerer die Last.
Ja, absolut.
Und die Quellen zeigen ja auch, je voller dieser Rucksack ist, desto höher ist später das Risiko für chronische Krankheiten und psychische Probleme. Aber warum eigentlich? Also was genau passiert da körperlich?
Da müssen wir uns das Gehirn genauer anschauen. Bei so einem toxischen Stress wird das kindliche Gehirn regelrecht mit Cortisol überflutet. Stell dir das vor, wie.
Wie so eine Alarmanlage, die festklemmt.
Exakt. Eine Alarmanlage, die im Dauerbetrieb ist. Das Kind ist einfach ständig im Kampf- oder Fluchtmodus und reagiert auf alltägliche Situationen wie auf absolute Lebensgefahr. Und das verändert buchstäblich die Architektur des Gehirns.
Echt jetzt?
Ja, die Entwicklung von Bereichen, die für Logik oder Empathie zuständig sind, wird da einfach blockiert.
Das ist ja Wahnsinn. Die Alarmanlage lässt sich also nicht einfach abstellen. Und dieser Rucksack, der wird ja nicht nur zu Hause gefüllt, ne? Die Quellen machen klar, dass auch äußere Faktoren da ordentlich Wackersteine reinpacken.
Richtig, ja.
Also die Pandemie mit dieser ganzen Isolation und dem Verlust sicherer Räume oder eben auch komplexe Migrationswege, wo Familien auseinandergerissen werden?
Ganz genau. Das moderne Verständnis von Trauma ist da viel, viel weiter gefasst worden. Und die wirtschaftlichen Folgen von diesem Dauerstress, die sind gigantisch. Trauma kostet nationale Volkswirtschaften bis zu 6% des jährlichen BIPs.
Warte mal kurz. 6%. Aber Moment, wenn jetzt so globale Krisen wie Corona uns alle betreffen, sind wir dann nicht inzwischen einfach alle traumatisiert?
Das ist ein echt nachvollziehbarer Gedanke, aber die Studien zeigen da ganz klar: Trauma ist extrem ungleich verteilt.
Ah, okay.
Menschen aus niedrigen sozioökonomischen Schichten oder eben Minderheiten haben ein ungleich höheres Risiko. Solche Krisen treffen verwundbare Gruppen schlichtweg härter,
weil das Geld fehlt.
weil ihnen einfach die schützenden finanziellen oder eben auch sozialen Puffer fehlen, um diesen Stress irgendwie abzufangen.
Macht Sinn, ja. Wenn dieses Problem also so massiv ist, wer soll die Alarmanlage dann ausschalten? Wir können ja schlecht jedem Kind einen eigenen Therapeuten zur Seite stellen, oder?
Genau da setzen diese Richtlinien an. Die wichtigsten Ersthelfer, die sind nicht im Krankenhaus. Es sind Lehrer, es sind JugendarbeiterInnen, Eltern. Die haben meistens keinen klinischen Hintergrund, aber sie sind der absolute Schlüssel.
Wegen dem Timing, richtig?
Ja, genau. Im Vorschulalter, also so zwischen 3 und 5 Jahren, formen sich Sprache und Empathie rasend schnell. Bei Schulkindern, also 6 bis 12, entwickelt sich das logische Denken massiv.
Und dann kommt ja noch die Pubertät, die laut der amerikanischen Akademie für Pädiatrie sogar bis zum 21. Lebensjahr andauert.
Ja.
Das bedeutet doch gigantische hormonelle und kognitive Umbrüche, oder?
Exakt. Und wenn diese Alarmanlage genau in diesen kritischen Phasen auf Dauerton steht und das unentdeckt bleibt, dann ist das für die Gehirnentwicklung einfach fatal.
Das heißt ja im Umkehrschluss, wenn jetzt ein Lehrer im Alltag die ersten Anzeichen richtig deutet und dem Kind so eine Art Sicherheit vermittelt, dann könnte er buchstäblich die Entwicklung eines Gehirns retten.
Ganz genau, das ist die Macht der frühen Intervention. Und weil diese alltäglichen Reaktionen eben so lebensverändernd sind, ändert sich gerade die rechtliche Lage massiv. Wir sehen da einen echten Paradigmenwechsel.
Also weg von diesem bloßen guten Willen.
Ja, absolut. Wenn wir uns die UN-Kinderrechtskonvention oder die EU-Grundrechtecharta anschauen, wird glasklar, ein traumainformiertes Umfeld ist zunehmend ein einklagbares Menschenrecht. Das ist keine reine nette Idee mehr.
Wahnsinn. Die Quellen erwähnen ja auch, dass Länder wie Schottland und Australien das beispielsweise bereits fest in ihre staatliche Politik und Dienstleistungen integriert haben, ne?
Richtig, es wird zur festen Struktur. Trauma ist einfach keine reine Privatsache mehr, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und das Wissen darüber ist der allererste und wichtigste Schritt zum Schutz der Kinder.
Puh, also das lässt einen die eigene Schulzeit echt in einem ganz anderen Licht sehen.
Mhm.
Und da möchte ich dir, lieber Zuhörer, zum Schluss noch eine Frage mitgeben, die du mal für dich selbst durchdenken kannst. Wenn dieses Wissen jetzt wirklich zunehmend rechtlich bindend wird, was passiert dann bald mit Schulen oder Jugendzentren, die sich da weigern? Sehen wir dann bald Schulleitungen vor Gericht, weil sie den unsichtbaren Rucksack eines Kindes einfach ignoriert haben? Wird dieses Wegsehen bald zur handfesten Gesetzesverletzung? Denk mal drüber nach.